Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Piraten hinter Gittern. Die Betreiber der Internettauschbörse Pirate Bay müssen ins Gefängnis. Polizeigewalt in London. Der Zeitungsverkäufer, der bei der G20-Demo ums Leben kam, starb an inneren Blutungen. Zwei diplomatische Reisen. Obama in Mexiko. Hauptthema ist die kriminelle Handelsbilanz. Aus Mexiko kommen Drogen für den Norden, aus dem Norden Waffen für die Mafia. Und Besuch im fernen Osten. Bundesrat Moritz Leuenberger besucht den Drei-Schluchten-Staudamm in China. Und Paul Krugman sagt Österreichs Staatsbankrott voraus. Aus Wien kommt Widerspruch. Ganz entschieden. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durer und mit der Nachricht Roger Brendlin.
Ein schwedisches Gericht hat vier Betreiber der großen Internettauschbörse Pirate Bay zu je einem Jahr Gefängnis verurteilt, wegen Verletzung des Urheberrechts. Die Verurteilten müssen zudem über 4 Millionen Franken Schadenersatz zahlen. Sie hatten kostenlos Raubkopien von Filmen, Musik und Computerprogrammen vermittelt, wenn auch nicht selbst zum Herunterladen angeboten. Gegen die Betreiber hatte namentlich der schwedische Krimischriftsteller Henning Mankell geklagt. In Deutschland gehen der Staat und Internetanbieter gemeinsam gegen Kinderpornos im Internet vor. Die 5 größten Provider haben mit dem Bundeskriminalamt einen Vertrag unterzeichnet, um kinderpornografische Seiten sperren zu können. Das Kriminalamt übermittelt dazu täglich aktuelle Sperrlisten mit mindestens 1000 Internetseiten. Nutzer, die entsprechende Seiten anklicken, werden zu einem Stoppschild umgeleitet. Die freiwillige Vereinbarung soll als Vorläufer für ein Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornografie dienen. In der Schweiz gibt es entsprechende Vereinbarungen schon längere Zeit. Der Mann, der Anfang April bei den Protesten gegen den G20-Gipfel in London ums Leben gekommen ist, starb nicht an einem Herzinfarkt. Wie die zweite Obduktion nun ergeben hat, starb der 47-Jährige an Blutungen im Unterleib. Dies nachdem er von einem Polizisten zu Boden gestoßen worden war. Der Polizist wurde vom Dienst freigestellt. Im Gerichtsprozess zu den Terroranschlägen von Mumbai hat der angeklagte mutmaßliche Attentäter sein Geständnis zurückgezogen. Dieses sei unter Zwang und Gewaltanwendung zustande gekommen, sagte der Anwalt vor Gericht. Sein Mandant sei gefoltert worden. Der Angeklagte, ein Pakistaner, gilt als der einzige Überlebende der insgesamt 10 Angreifer. Ihm droht die Todesstrafe. Bei den Anschlägen in der Stadt Mumbai waren im November 166 Menschen getötet worden. Die indische Staatsanwaltschaft macht pakistanische Islamisten für die Angriffe verantwortlich. Pakistan erhält von anderen Staaten weitere Milliardenhilfe, um so dem Staatsbankrott zu entgehen. Die Geberländer sagten dem Land an einer Konferenz in Tokio mehr als 5 Milliarden Dollar für die nächsten 2 Jahre zu. Die Gelder sollen vor allem in den Aufbau sozialer Sicherheitsnetze und in die Linderung der Armut gehen. Im Gegenzug verpflichtet sich Pakistan zum Kampf gegen die Islamisten im Land. Die Schweiz zahlt jährlich 20 Millionen Franken an Pakistan, auch in diesem Jahr. Bei 2 Erdbeben im Osten Afghanistans sind mindestens 20 Menschen gestorben. Dutzende Menschen wurden verletzt, wie Präsident Karzai mitteilte. Beide Beben hatten eine Stärke von über 5. Das Epizentrum lag 80 Kilometer östlich der Hauptstadt Kabul. In mehreren Dörfern seien hunderte Lehmhäuser eingestürzt. Die amerikanische Großbank Citigroup meldet ihren 6. Quartalsverlust hintereinander. Allerdings fiel der Fehlbetrag deutlich geringer aus als von Fachleuten erwartet. So lag der Verlust in den ersten 3 Monaten dieses Jahres bei 1 Milliarde Dollar. Im vergangenen Jahr hatte die Citigroup einen Rekordverlust von fast 28 Milliarden Dollar erlitten. Sie wurde teilverstaatlicht. Die 3 Anbieter für ein neues Kampfflugzeug der Schweizer Armee haben fristgerecht ihre 2. Offerte eingegeben. Allerdings erhalten sie neu bis Ende Mai Zeit, um einen Teil ihrer Offerten weiter zu bearbeiten. Wie das Verteidigungsdepartement gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigte, habe man diese Fristverlängerung in Absprache mit allen 3 Anbietern Dassault, EADS und Saab beschlossen. Dies, weil das VBS entgegen der ursprünglichen Planung detailliertere Angaben zu einzelnen Teilofferten verlange. Die Wahl für den Teilersatz der Tiger-Kampfjets will das VBS Anfang 2010 treffen. Die Zugstrecke zwischen Zürich und München soll möglichst schnell ausgebaut werden. Deshalb hat die Schweiz eine Vorfinanzierung von 50 Millionen Euro gewährt, wie das Bundesamt für Verkehr mitteilt. Die Vorfinanzierung soll die Aufnahme der Bauarbeiten beschleunigen. Auch Bayern schießt 55 Millionen Euro vor. Bis spätestens 2015 soll ein Streckenteil elektrifiziert und damit für Neigezüge befahrbar werden. Die Reisezeit von Zürich nach München wird einst nur noch 3¼ Stunden betragen, gut eine Stunde weniger als heute. Die Westschweizer Bauernvereinigung Unitaire fordert eine gerechte Entlöhnung der Bauernfamilien. Damit eine Bauernfamilie auf einen anständigen Stundenlohn komme, müsse der Milchpreis fast verdoppelt werden. In einer symbolischen Aktion schütteten erboste Bauern 2 Karren Erde und Mist vor eine UBS-Filiale in der Genfer Innenstadt. Beim Tennisturnier in Monte Carlo hat Stanislas Wawrinka den Halbfinal erreicht. Im Viertelfinal schlug der Roman den Deutschen Andreas Beck in 2 Sätzen. Im Halbfinal trifft Wawrinka auf den Serben Novak Djokovic. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss heute bei 5.193 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.132 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 52,12 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 16,72. Das Wetter. Am Nordrand der Schweiz ist es morgen Vormittag bewölkt und stellenweise fällt Regen. Sonst scheint zumindest teilweise noch die Sonne. Am Nachmittag bilden sich dann aber große Quellwolken und es ist überall mit Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen steigen im Norden auf 14, im Süden auf 17 Grad. Am Sonntag scheint zum Teil wieder die Sonne bei rund 18 Grad. Nachmittag gibt es vor allem in den Bergen und im Süden aber ein paar Schauer und Gewitter.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn die Probleme sind so nah? US-Präsident Barack Obama besucht Mexiko und spricht dort sein Mea culpa. Tödliche Sicherheitskräfte. Nach der G20-Demonstration muss Londons Polizei neue Taktiken lernen. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß von nichts. Neuer Steuerdruck aus dem Ausland und unklare Strategie in Bern. Es ist nicht alles rosig, aber alles viel besser, als Paul Krugman glaubt. Eine Wiener Antwort an den Bankrottpropheten. China-Besuch. Bundesrat Leuenberger reist zum Drei-Schluchten-Staudamm. Und Verständigung heißt nicht, dass man über alles reden kann. Die schwierige Entspannung der schweizerisch-chinesischen Beziehungen. Schließlich eine Verkehrsmeldung aus Frankreich. Wenn man nicht mehr sieht, woher ein Fahrer kommt, weiß man auch nicht mehr, warum man sich über ihn ärgert. Zum Schwerpunkt Mexiko, USA, Mexiko zuerst. US-Präsident Obama ist nach seiner Nahostreise nun beim Nachbarn Mexiko zu Besuch. Seine erste Visite in Lateinamerika ist kein beschwingter Frühlingsausflug in den Süden. Die Beziehung der beiden Staaten ist schwer belastet. Die Liste der Probleme ist lang, seit einiger Zeit aber steht die überbordende Drogenkriminalität ganz oben darauf. Wie die Grenzwache in El Paso Tag für Tag dagegen anzukämpfen versucht, zeigt gleich unsere Reportage von dort. Zuerst aber berichtet Franco Battel über den Besuch von Präsident Obama bei seinem mexikanischen Amtskollegen Felipe Calderón und über die neuen Töne, die da plötzlich zu hören sind.
Eigentlich hätte Ex-Präsident Bush als Texaner gar nicht so weit reisen müssen, um die Hauptstadt des südlichen Nachbarn zu besuchen. Trotzdem war Bush nie dort. Sein Nachfolger Obama reist nun aber schon in den ersten 100 Tagen seiner Präsidentschaft nach Mexiko-Stadt. Und was Obama dort zur Drogenkriminalität sagte, ist für die Nachbarn neu.
A demand for these drugs in the United States is what is helping to keep these cartels in business.
Die Nachfrage nach Drogen in den USA trage viel dazu bei, dass die mexikanische Drogenmafia so stark sei. Und ebenso selbstkritisch fügte Obama hinzu, der Drogenkrieg in Mexiko werde mit US-amerikanischen Waffen geführt. Damit ist Obama der erste US-Präsident, der die Schuld an der überbordenden Drogenkriminalität nicht einfach auf Mexiko abschiebt, sondern von einer gemeinsamen Verantwortung spricht. Und dafür loben ihn heute viele mexikanische Zeitungen. Einige kritisieren aber, er habe keine oder zu wenig konkrete Gegenmaßnahmen angekündigt. Denn viele Mexikaner hatten gehofft, Obama werde die US-amerikanischen Waffengesetze verschärfen, um den illegalen Waffenschmuggel nach Mexiko einzudämmen. So konkret wurde Obama in Mexiko-Stadt aber nicht, wohlwissend, dass er sich damit zu Hause große Probleme einhandeln könnte. Auch beim heiklen Thema der mexikanischen Emigranten blieb Obama vage. Dabei ist dieses Thema für Mexiko genauso zentral wie die Drogenkriminalität. Denn jeder 10. Mexikaner emigriert im Lauf seines Lebens in die USA. Viele leben dort aber ohne Ausweis, also illegal und ohne Rechte. Auch in diesem Punkt hätte sich Mexiko von Obama mehr erwartet. Trotzdem wird von dessen erster Reise in ein lateinamerikanisches Land mehr bleiben als enttäuschte Hoffnungen. Denn dass Obama zumindest eine gemeinsame Verantwortung anerkennt und nicht nur einfach mit dem Finger auf den südlichen Nachbarn zeigt, ist eine Grundlage für weitere, konkretere Schritte.
Franco Battel. Erstmals also anerkennt eine US-Regierung, dass die Drogenkriminalität ein Problem beider Länder ist. Und Obama redet ausdrücklich nicht von einer Einbahnstraße, auf der Drogen aus dem Süden in den Norden kommen. Er sieht auch die Gegenspur, auf der Drogen, Geld und Waffen vom Norden südwärts verschoben werden. Er verlangt darum schärfere Überwachung beidseits der Grenze. Davon ist dort allerdings wenig zu sehen, wie der Beitrag von Max Ackermann zeigt, der in der Grenzstadt El Paso unterwegs war.
Ein paar Meter fahren, dann bremsen und lange warten. Es geht quälend langsam voran auf der Bridge of the Americas, dem größten von 4 Grenzübergängen zwischen dem mexikanischen Ciudad Juárez und El Paso in Texas. Warteschlangen, soweit das Auge reicht.
On any given day here in El Paso, we'll process 90 to 100,000 northbound people.
Tag für Tag überquerten rund 100.000 Menschen die Grenze hier von Nord nach Süd, sagt Roger Meyer vom Zollamt in El Paso. Das sind gut 30.000 Personenwagen und rund 2.000 Lastwagen. Diese bringen vor allem Halbfertigprodukte aus den USA in die Maquiladoras, den unzähligen Montagebetrieben gleich jenseits der Grenze und dann die zusammengesetzten Fertigprodukte wieder zurück in die USA. Manchmal zusammen mit einer versteckten Ladung Marihuana.
Last year we had about 170,000 pounds of illegal drugs seized.
Etwa 80 Tonnen Marihuana pro Jahr fangen die Zöllner in El Paso ab. Gestern waren sie besonders erfolgreich. Gleich 5 Tonnen war die Ausbeute.
Yesterday we had over 10,000 pounds seized.
Der Drogenschmuggel ist ein Milliardengeschäft und die mexikanischen Verbrecherkartelle kämpfen mit hohem Einsatz und beispielloser Brutalität um die lukrativen Pfründe. Über 10.000 Tote hat der Drogenkrieg in Mexiko in den letzten 2,5 Jahren gefordert. Und auch am Grenzübergang wächst das Risiko. Jeder Wagen wird auf einen von Betonblöcken vorgegebenen Zickzackkurs geschickt und mehrfach überprüft.
That's a automated license plate reader. You just saw it flash. It takes an image of the front and rear license plate and runs that through a law enforcement computer database.
Zuerst werden die Nummernschilder elektronisch erfasst und gleich mit dem Computer abgeglichen. Dann kommt ein Posten, wo die neuen US-Pässe, aber auch die mexikanischen Grenzgängerausweise automatisch gelesen werden. Und als drittes geht es an einem Detektor vorbei, der radioaktive Strahlung erfasst. Stichprobenmäßig werden die Autos auch geröntgt. Mehrere Hundestaffeln sind im Einsatz und schnüffeln nach Drogen. Erst dann kommt noch die Befragung durch den Zollbeamten.
¿Qué me declaran ahora?
Ya solicitaron el permiso entonces, ¿verdad?
Ein aufwendiges Verfahren, das die langen Wartezeiten erklärt. Allerdings nur auf eine Seite. Wer von Norden nach Süden, von den USA nach Mexiko fährt, wird kaum kontrolliert. Auch wenn Zolldirektor Bill Molaski das bestreitet.
We've always done some outbound, whether it be in the commercial or vehicle environment. We might not staff it 7 days a week, 24/7. But
man habe immer schon auch den Ausreiseverkehr kontrolliert, nicht erst seit die neue Regierung in Washington das ausdrücklich verlange. Allerdings könne man das nicht rund um die Uhr tun. Hauptaufgabe des Zolls sei es nun mal, die Sicherheit des eigenen Landes zu gewährleisten.
Of course, our focus since 9/11 has been what's coming into the country, but a necessary and long-term evolution of knowing what's going in is knowing what's going out.
Aber wer wissen wolle, was reinkomme, müsse auch wissen, was rausgehe. Das tönt gut, wird aber von den Fakten vor Ort nicht gestützt. Drogengeld, das aus den USA zurück nach Mexiko fließt, wird kaum je gefunden und geschmuggelte Waffen auch nicht.
It's been a relatively small interdictions in weapons here locally.
Hier komme sowas kaum vor, sagt Bill Molaski, auch wenn der Waffenschmuggel generell schon ein Problem sein möge. Solche Verharmlosungen findet Robert Almonte problematisch. Er ist Präsident der Vereinigung der texanischen Drogenfahnder und er ist klar der Meinung, dass die Kontrolle des Nord-Süd-Verkehrs noch viel zu wenig intensiv betrieben werde.
Not as much as it should, and that's why I'm happy to hear President Obama and his administration saying, addressing that issue and saying that we need to get more involved in that aspect of law enforcement.
Er sei deshalb froh, dass die neue Regierung Obama das nun ändern wolle. Schließlich seien die USA als Abnehmerland der Drogen mitverantwortlich für die ganze Misere. Almonte befürwortet denn auch eine engere Zusammenarbeit mit und großzügige Hilfe für Mexiko. Von schärferen Waffengesetzen in den USA selber will er aber nichts wissen.
We're talking about a constitutional right here in the United States to bear arms.
Die Amerikaner hätten nun mal das verfassungsmäßige Recht, Waffen zu tragen, und das solle auch so bleiben. Immerhin befürwortet Robert Almonte ein Verbot von Seriefeuerwaffen.
Certain assault weapons not be made available to just anybody. Quite frankly, I'd like to see that.
Das ist für Texas bereits eine sehr radikale Haltung. In den USA gibt es rund 75.000 Waffenhandlungen. Im Südwesten, nahe der Grenze zu Mexiko, ist die Konzentration besonders groß und die Vorschriften sind besonders lax. Ein schöner Teil der verkauften Waffen landet denn auch in Mexiko. Von den 12.000 letztes Jahr in Mexiko beschlagnahmten Pistolen und Gewehren stammten über 90% aus den USA, zumeist aus Texas oder Arizona. Das frustriert die Behörden in Mexiko. Am Grenzübergang in El Paso aber scheint man das Problem zu ignorieren. Der Nord-Süd-Verkehr läuft wie geschmiert und in der Gegenrichtung suchen die Zöllner vor allem nach verbotenen Esswaren.
Frutas, verduras, carnes.
Früchte und Gemüse aus Mexiko scheinen mehr zu interessieren als Waffen und Drogengeld nach Mexiko.
Der Bericht von Max Ackermann aus der US-Grenzstadt El Paso. Der Passant Ian Tomlinson, der am 1. April in London in den Strudel der Demonstrationen gegen den G20-Gipfel geraten war, ist nicht an einem Herzinfarkt gestorben, wie ursprünglich behauptet wurde, sondern an einer Unterleibsblutung. Dies ergab eine heute Nachmittag veröffentlichte zweite Obduktion. Das Vorgehen der Polizei bot schon bisher Anlass zur Kritik. Jetzt wird die Londoner Strategie der Einkesselung gänzlich neu überdacht. Martin Alliot.
Der Tod des 47-jährigen Zeitungsverkäufers Tomlinson galt zunächst als unglücklicher Zufall. Dann kamen Videobilder zum Vorschein, die eine unprovozierte Attacke der Polizei auf ihn zeigten. Doch solange ein Herzinfarkt als Todesursache galt, schien es unmöglich, je einen kausalen Zusammenhang zwischen dem willkürlichen Übergriff eines einzelnen Polizisten und dem Tod Tomlinsons herzustellen. Das hat sich heute geändert, seit eine zweite Obduktion ergab, dass er an Unterleibsblutungen gestorben war. Auch in diesem Fall mag noch eine fatale Verkettung von Zufällen vorliegen, aber das scheint nun weniger wahrscheinlich. Gegen den verantwortlichen Beamten, ein Mitglied eines Spezialkommandos, wird nun wegen Totschlags ermittelt. Er ist vom Dienst suspendiert. In der Zwischenzeit ist noch eine andere Bildserie aufgetaucht. Darin wird am 2. April eine Demonstrantin von einem Polizisten geschlagen. Zuerst mit der Hand, dann mit einem kräftigen Hieb auf die Unterschenkel mit einem Schlagstock. Auch dieser Beamte wurde seither suspendiert. Ferner hat der Londoner Polizeichef Sir Paul Stevenson die Durchsicht sämtlicher Filme von Überwachungskameras im Demonstrationsgebiet angeordnet, um mögliche weitere Übergriffe zu suchen. Wichtiger allerdings scheint die Einsicht, dass die Taktik der Londoner Polizei beim Umgang mit großen, teilweise gewalttätigen Demonstrationen jetzt einer gründlichen Überprüfung unterzogen wird. Seit Beginn des Jahrzehnts werden nämlich große Menschengruppen eingekesselt, wenn möglich in kleinen Seitenstraßen, wo sie stundenlang ohne Wasser von polizeilichen Großaufgeboten abgeriegelt werden. Die Polizei behauptet, dadurch werde die Ausbreitung von Vandalenakten und Attacken gegen ihre Beamten erfolgreich eingedämmt. Was sie nicht sagt, ist, dass Hunderte und Tausende von friedlichen Demonstranten, die ihre bürgerlichen Rechte wahrnehmen, willkürlich ihrer Freiheit beraubt werden. Ferner scheint es, jedenfalls dem Laien, offensichtlich, dass derartige Belagerungszustände die Aggressionen auf beiden Seiten schüren. Wenn die spezialisierten Ordnungshüter darüber hinaus noch außergewöhnlich brutales Verhalten an den Tag legen, sind die Voraussetzungen für einen tödlichen Zwischenfall gegeben.
Die nächste Druckwelle in Sachen Bankgeheimnis kommt früher, als sie in der Öffentlichkeit bisher vielleicht erwartet worden war. Schon in 2 Monaten findet in Berlin wieder eine Steuerkonferenz statt, auf Einladung des deutschen und des französischen Finanzministers. Dort wollen verschiedene Länder der OECD untersuchen, welche Fortschritte im Kampf gegen Steuerhinterziehung gemacht wurden und was man unternehmen könnte gegen Länder, die nicht kooperieren. Beim Bund gibt man sich zugeknöpft. Nathalie Christen.
Blenden wir zurück zum ersten Treffen dieser Art. Der deutsche und der französische Finanzminister luden im letzten Oktober nach Paris. Thema Steuerflucht. Die Schweiz verzichtete, aber mehr als ein Dutzend hohe Vertreter von OECD-Ländern kamen. Dazu auch der OECD-Generalsekretär Angel Gurría. Die Länder sagten der Steuerflucht den Kampf an und baten die OECD, unkooperative Gebiete aufzulisten. Der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück drohte der Schweiz gar mit der Peitsche. Der Bundesrat zitierte darauf den deutschen Botschafter und kündigte 5 Monate später an, die Schweiz lockere nun ihr Bankgeheimnis, um auch bei Steuerhinterziehung zu helfen. Auf der grauen Liste der OECD landete die Schweiz trotzdem. Nun also laden Deutschland und Frankreich zur Nachfolgesteuerkonferenz, und zwar am 23. Juni nach Berlin. Die Sprecher des deutschen und des französischen Finanzministers bestätigen Informationen des Tagesanzeigers. Der OECD-Generalsekretär wird diesmal allerdings wohl fehlen, heißt es bei der OECD. Das Thema der Konferenz hatten die Länder schon beim letzten Treffen festgelegt, wie der schriftlichen gemeinsamen Erklärung zu entnehmen ist. Zitat:
Die Teilnehmerländer werden sich erneut zu einem Gipfel in Berlin vor der Sommerpause 2009 zusammenfinden, um die erreichten Fortschritte zu prüfen und Ländern weitere Unterstützung zu bieten, damit diese ihre Besteuerungsgrundlage gegen Hoheitsgebiete schützen können, die die OECD-Standards zur Transparenz und dem Auskunftsaustausch nicht einhalten.
Im Klartext: Kontrolle, Druck. Und natürlich geht es auch darum, auszutauschen, welche Maßnahmen die Länder ergreifen könnten, sollten sie nicht die gewünschten Daten erhalten, präzisiert der Finanzministersprecher in Berlin, will aber kein Interview geben. Es ist also klar absehbar, die nächste Druckwelle auf die Schweiz kommt nicht erst im Herbst von der G20, wie in der Öffentlichkeit bisher angenommen, sondern schon im Juni von starken OECD-Ländern, eventuell sogar im Beisein der USA, sofern erste Informationen stimmen. Und was tut Finanzminister Hans-Rudolf Merz? Er will sich nicht festlegen. Zwar hatte er nach dem Auftauchen der grauen Liste gesagt, andere Länder hätten Verständnis für die Schweiz, sofern sie ihr System genau erkläre.
Es braucht natürlich unsere Bereitschaft, auch zu kommunizieren im Ausland. Wir werden also mit dem nächsten Präsidium G20 uns in Verbindung setzen, auch mit den wichtigsten Nachbarländern. Wir werden selbstverständlich mit der OECD wieder Kontakt aufnehmen.
Jetzt aber, wo 2 Nachbarn die nächste Offensive planen, lässt Merz ausrichten, es sei noch keine Einladung zur Konferenz eingetroffen. Ob man sie ausschlagen würde, so wie beim letzten Mal, oder ob man sich im Gegenteil darum bemühen würde, sei noch völlig offen. Eine Haltung, die auch bei jenen Politikern auf Unverständnis stößt, die ihn punkto Bankgeheimnis beraten. Dazu gehört auch SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga.
Ich bin sehr überrascht, ich bin auch enttäuscht darüber, dass die Schweiz hier nicht jetzt offensiv eine Teilnahme anstrebt.
Das wäre besonders wichtig, weil die Schweiz nicht Mitglied von G20 und EU sei. Und auch SVP-Ständerat Hannes Germann, ebenfalls im Beratergremium, ärgert sich über die passive Haltung des Bundesrates. Nun müsse der Bundesrat für Gleichbehandlung kämpfen.
Da wollen wir gleich lange Spieße und hier müsste man jetzt diese Position offensiv vertreten im Sinne einer aktiven Außenpolitik. Die Außenpolitik ist immer auch Interessenpolitik und diese Interessen sollte der Bundesrat nun endlich im Sinne der Schweiz vornehmen.
Nur ist es wirklich einfallslose Passivität oder vielleicht eher strategiereiche Zurückhaltung? CVP-Ständerat Eugen David plädiert für Zurückhaltung. Ansonsten tappe die Schweiz in die Falle, dem deutschen Finanzminister beim Wahlkampf zu helfen.
Natürlich wird immer wieder Druck gemacht, aber die Schweiz hat sich ja entschieden, auch aus eigenem Interesse in Zukunft für den Wirtschaftsstandort Schweiz bei den Standards für die Rechtshilfe und für die Amtshilfe, für Auskünfte einen wichtigen Schritt zu machen. Aber ich glaube nicht, dass wir weiter an diesen eher politischen Manifestationen von Herrn Steinbrück teilnehmen sollten.
Die Einladungen zur Konferenz sollten nächstens eintreffen. Spätestens dann wird sich der Bundesrat äußern müssen.
Nathalie Christen. Verwirrspiel um graue und schwarze Listen und andere Hintergründe zum Steuerstreit finden Sie bei uns online unter drs.ch. Im Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Ist Österreich bald bankrott? Wir stellen die Frage in Wien. Serbien steckt fest in der Schuldenkrise. Und die große Anonymität auf Frankreichs Straßen. Österreich droht der Staatsbankrott. Das klingt wie eine Schlagzeile der Kronenzeitung. Tatsächlich ist es ein Warnruf aus New York. Der letztjährige Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman, also nicht irgendwer, sagte diese Tage vor Journalisten, Österreich habe sich in osteuropäischen Ländern zu sehr engagiert mit Krediten und werde deswegen wohl bald in der Liga Islands und Irlands spielen, also jener Länder, die weit in die Tiefe gestürzt sind. Ich sprach darüber mit Peter Havlik, dem stellvertretenden Direktor des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche, einem renommierten Haus für Osteuropa-Studien. Ich fragte Havlik, haben Sie Ihr Geld schon in Sicherheit gebracht?
Nein, noch nicht, und ich werde das auch nach dieser Nachricht nicht machen, trotz allen jetzt negativ bewertenden Aufstellung in Osteuropa, glaube ich, dass die österreichische Wirtschaft die gegenwärtige Wirtschaftskrise gut überstehen wird.
Dennoch, Paul Krugman ist nicht der Einzige, der warnt. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, zum Beispiel die BITS, rechnet vor, Österreich habe in Osteuropa allein etwa für 280 Milliarden Euro Kredite vergeben. Das macht grosso modo 90% des Wirtschaftsvolumens Österreichs, des BIP, aus. Beunruhigt Sie das nicht?
Diese Zahlen stimmen schon, aber dieses hohe Engagement ist an und für sich ein Zeichen der österreichischen Integration und der Erfolgen, die österreichischen Firmen, Banken in den vergangenen Jahren in den osteuropäischen Nachbarländern erreicht haben. Es stimmt schon, dass es gibt einige osteuropäische Länder, wie zum Beispiel Ungarn, das Baltikum, Ukraine oder unlängst auch Rumänien, die mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Und in einigen dieser Ländern sind die österreichischen Banken stark vertreten. Aber trotzdem kann man nicht davon ausgehen, dass 280 Milliarden Euro verloren gehen werden. Und auch bei den schlimmsten Szenario könnten eventuell, sagen wir, höchstens 15 bis 30 Milliarden Euro von uneinbringlichen Krediten betroffen werden.
Immerhin, das sind Rechnungen, die man in anderen Ländern in den letzten Monaten auch schon gemacht hat, und einige davon sind ja bekanntlich dann eben doch nicht aufgegangen. Schauen wir uns mal die österreichischen Banken an. Die haben eine sogenannte Kernkapitalquote, das heißt der Prozentsatz der Kredite, die durch Eigenkapital gedeckt sind. Und diese Quote ist nur 5-7%. Das ist im internationalen Vergleich sehr tief bei so hohen Risiken.
Ja, das ist richtig, aber da hat die österreichische Regierung, ähnlich wie zum Beispiel in Deutschland, Großbritannien oder Amerika, Sicherheitsrisiken übernommen. Es geht um einen Bankenfinanzierungsrahmen von 100 Milliarden Euro. Das sind die Garantien vom österreichischen Staat. Bis jetzt haben einige österreichischen Banken davon Gebrauch gemacht, im Umfang von 2-4 Milliarden Euro pro Bank. Aber das wurde eben hauptsächlich deswegen gemacht als Vorsorge und eben diese Eigenkapitalquote zu erhöhen. Aber es ist kein Zeichen für eine unmittelbare Krise.
Na gut, 100 Milliarden Euro, das ist ein Drittel des österreichischen Wirtschaftsvolumens. Das ist eines der größten Bankenrettungspakete weltweit.
Naja, aber das ist ein Finanzierungsrahmen und ich habe gesagt, dass nur 5 bis 6 Milliarden Euro bis jetzt die Banken tatsächlich genommen haben. Das heißt, das ist nur ca. 5 bis 6%. Ja? Natürlich, man kann und muss sich gewisse Sorgen haben, aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass auch die wirtschaftliche Krise in Osteuropa, sagen wir, in einem, zwei Jahren vorbei sein wird und diese Region wird wieder auf den Wachstumspfad übergehen und die österreichische Engagement in der Region wird sich wieder als ein Vorteil erweisen.
Was begründet denn Ihre Zuversicht?
Naja, die Zuversicht ist einerseits damit verbunden, dass die Region Osteuropa als Ganzes besser dasteht als, sagen wir, Westeuropa oder USA oder auch andere Länder in der Welt. Wenn Sie sich anschauen zum Beispiel das gegenwärtige Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union, dann das BIP ist gefallen in der Eurozone stärker als in der Europäischen Union insgesamt. Das heißt, dass hauptsächlich die neuen Mitgliedsländer in Mittel- und Osteuropa bessere Wachstumsraten derzeit aufweisen als die sogenannte alte Europäische Union. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist, dass die osteuropäischen Länder, glaube ich, sind in vieler Hinsicht flexibler aus Westeuropa und ich glaube, sie werden insgesamt besser die gegenwärtige Krise überstehen.
Das war Peter Havlik, er ist stellvertretender Direktor des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Wir bleiben auch beim nächsten Beitrag im Krisengebiet, etwas weiter südlicher aber. Serbien ist wirtschaftlich in einer schlimmeren Situation, als viele wahrhaben wollen. Der Staat ist hoch verschuldet, der jüngste IWF-Kredit von 3 Milliarden Euro bringt nur kurzfristige Linderung. Schlimmer noch, die serbischen Firmen können einander nicht mehr bezahlen, sie sind illiquid. Denn die Banknoten jedes dritten serbischen Unternehmens sind blockiert wegen Überschuldung. Das hat tiefgreifende Folgen im wirtschaftlichen Alltag Serbiens. Walter Müller.
Bratislav Grubacic ist Verleger, Journalist und in allerlei anderen Geschäftsbereichen tätig. Denn von einer Tätigkeit allein lasse sich in Belgrad zurzeit schlecht leben, stellt Grubacic resigniert fest.
Goods are going around, but basically there is no money on the market.
Waren würden wohl noch zirkulieren, aber fast nur noch Waren. Flüssiges Geld sei beinahe keines mehr auf dem Markt, sagt Grubacic. Mit anderen Worten, Serbien ist wieder im Zustand des Tauschhandels wie in den 90er Jahren unter Slobodan Milošević. Ware gegen Ware also. Oder auch Arbeit gegen Ware statt gegen Lohn. Das sei die primitive Art des Handels, sagt Verleger Grubacic bitter.
So we are establishing, you know, very, how to say, primitive way and very basic way of running the economy.
In Belgrad beispielsweise sucht ein Kleinunternehmer dringend ein günstiges Ladenlokal. Denn ein Großverteiler bezahlt ihn mit Gütern, die er nun selber verkaufen muss, um zu etwas Geld zu kommen. Dass die serbischen Firmen über kein Bargeld mehr verfügten, habe mehrere Gründe, sagt Branko Urošević vom South European Center for Contemporary Finance in Belgrad. Einerseits verfolge die Zentralbank eine restriktive Geldpolitik, andererseits aber bekämen die Unternehmen von den Banken keine Kreditverlängerungen mehr.
It was hard to roll over the credits with the new credits that were just not coming. Therefore they had to pay off the previous credits and you know they are running out of cash.
Im Gegenteil, die Firmen müssten Kredite zurückzahlen und stünden dann ohne Bargeld da, stellt Urošević fest. Komme hinzu, dass die serbischen Großverteiler ihre Lieferanten nicht mehr rechtzeitig bezahlten.
They sell them their products, the small, medium.
Die Lieferanten, meistens kleinere und mittlere Betriebe, müssten 6 Monate und länger auf die Bezahlung warten, weshalb sie wiederum ihren eigenen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen könnten. So werden selbst in der Substanz gesunde Unternehmen in den Ruin getrieben. Und der Staat helfe dabei kräftig mit, denn er sei der größte Schuldner, sagt Ökonom Sascha Djokovic.
For example, our government doesn't pay in some cases more than one year.
In einigen Fällen bezahle die Regierung Lieferanten und Hersteller erst nach einem Jahr, kritisiert Djokovic. Der serbische Unternehmerverband hat deshalb aufbegehrt. Die Situation sei völlig absurd, denn der Staat umgekehrt erhebe sofort Verzugszinsen, wenn die Firmen die Staats- und Mehrwertsteuern nicht bezahlen könnten. Von Unternehmen, die vom Staat nicht rechtzeitig bezahlt würden, dürfe dieser zumindest keine Verzugszinsen erheben, verlangte der Verband. Mit dieser Zahlungsmoral setzt der Staat seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Und er provoziere gleichzeitig den Beginn des gefürchteten Schwarzmarktes, sagt Wirtschaftsprofessor Dejan Šoškić.
These companies would be inclined not to pay taxes on this type of income, and that is obviously detrimental for the fiscal system.
Denn wer Waren tausche, bezahle keine Steuern. Und das Budgetdefizit des Staates werde dadurch noch größer, erklärt Šoškić. Und falls diese Krise noch lange dauern sollte, werde auch die Bevölkerung zum zivilen Ungehorsam übergehen, prognostiziert Verleger Grubacic. Die Leute würden Mieten, Steuern und Kommunalgebühren einfach nicht mehr bezahlen.
People will stop paying maintenance of their apartments, rents, electricity, all this stuff, because simply if they have to make a choice between bread and this, of course they will opt for bread.
Denn wer kein Geld habe, werde sich in der Not fürs Brot entscheiden, meint Bratislav Grubacic.
Walter Müller. Der Bericht aus China, der an dieser Stelle geplant war, konnte aus technischen Gründen nicht übermittelt werden und muss darum leider ausfallen. Wir bitten Sie um Verständnis. Sie kennen das. Sie fahren auf der A1 Richtung Bern und plötzlich drängt sich vor Ihnen eine Agloflunder sportlich aggressiv auf die Überholspur. Ein Aargauer, was denn sonst, entfährt es Ihnen. Kleine Vorurteile verschaffen eben Erleichterung. Und das gab's bisher auch anderswo, in Frankreich zum Beispiel. Auch da konnte man bisher von den Autoschildern auf die Herkunft der Bagnole schließen und natürlich auf die Fahrkunst ihrer Lenker. Das ist passé. Aus damit, fini, Schluss. Aus Paris, ARD-Korrespondentin Claudia Deck.
Wer nach Frankreich fährt und ein Auto mit der Departementnummer 75 sieht, kann nicht mehr sicher sein, dass der Fahrer tatsächlich aus Paris stammt. Denn ab sofort dürfen sich Autobesitzer bei der Zulassung das Departement aussuchen, das auf das Nummernschild gedruckt wird.
Im Moment bin ich mit der 26 eingetragen. Falls ich eines Tages wechseln sollte, würde ich vielleicht die 59 nehmen.
59, das ist das Departement Nord, ganz im Norden von Frankreich. Die Region ist beliebt seit der erfolgreichen Filmkomödie Bienvenue chez les Ch'tis. Dafür würde der Mann also sein Heimatdepartement Drôme im Südosten aufgeben. Möglich wird das durch die neuen Kennzeichen. 2 Buchstaben, 3 Ziffern, 2 Buchstaben. André Bouchenoir, Hersteller von Nummernschildern.
Die Nummern ändern sich nicht mehr, weder beim Umzug noch beim Besitzerwechsel. Die Nummern bleiben gleich bis zur Verschrottung.
Weniger Bürokratie, mehr Kombinationen für immer mehr Autos und der Handel mit gestohlenen Wagen soll so erschwert werden. Die Departementnummer wäre eigentlich komplett überflüssig. Aber eine große Mehrheit der Franzosen wollte darauf einfach nicht verzichten. Es gab einen Aufschrei, es geht um unsere Identität. Nach massivem Druck wurde das Gesetz also entsprechend geändert. Jetzt darf jeder fröhlich wählen, welches Departement er denn gerne auf dem Nummernschild hätte. Damit sind aber auch nicht alle glücklich.
Die neuen Nummernschilder finde ich nicht so gut. Ich will wissen, woher die Leute kommen. Wenn man zum Beispiel eine Reise macht und einen Autofahrer trifft, der aus derselben Region kommt. Jetzt ist es viel anonymer. Das stört mich.
Ich fand die alten Kennzeichen besser, weil man da sehen konnte, woher die Leute kamen. Das war immer nett. Man wusste auch, wo man ist, man konnte sich einordnen. Für einige ist die Neuregelung aber gar nicht schlecht. Das ist vielleicht gut für bestimmte Departements, zum Beispiel für die Pariser. Wenn wir in anderen Regionen sind, wird unser Auto oft beschädigt. Vielleicht ist das jetzt nicht mehr so. Das ist der einzige Vorteil. Der in der Provinz als arrogant und ignorant berüchtigte Fahrer aus der ungeliebten Hauptstadt Paris kann jetzt seine wahre Herkunft verschleiern, indem er sich zum Beispiel ein schönes Stranddepartement aufdrucken lässt.
Die französische Revolution auf der Autobahn. Das war ein Bericht von Claudia Deeg und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Monika Oetli und für die Nachrichten Rolf Heringer, am Mikrofon Martin Durrer. Das Echo der Zeit hören Sie in der zweiten Ausgabe um 19 Uhr auf DRS 2 und 4 und auf der Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen gibt es auch danach noch und rund um die Uhr auf DRS 4 News und im Internet drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.